Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Schön, dass Sie auch an diesem Freitag unser Programm hören. Gleich im Anschluss die Nachrichten, gefolgt von Berichten zum aktuellen Tagesgeschehen. Danach im Programm unter anderem die Rubrik Das globale Dorf und die Musikecke. Das ist nicht alles. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Und im Funkjournal begrüßt Sie zunächst Sorin Georgescu mit den Nachrichten. Zentralbank. Die Führung der Nationalbank Rumäniens tritt heute zu ihrer vierten geldpolitischen Sitzung des Jahres zusammen. Nach Einschätzung von Experten wird die Zentralbank angesichts der aktuellen politischen Krise den Leitzins bei 6,5% belassen. Aufgrund der starken Abwertung der Nationalwährung Leu und der hohen Inflation, die im April fast 11% erreichte, dürfte der Zinssatz bis Jahresende unverändert bleiben. Der Finanzanalyst Adrian Codurlașu erklärte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rumäniens, ein wesentlicher Inflationstreiber sei das sehr hohe Haushaltsdefizit vor dem Hintergrund steigender Finanzierungskosten des Staates. Hohe Steuern und Zinsen würden zudem Konsum und private Investitionen bremsen und damit die Wirtschaft zusätzlich schwächen. Die Bevölkerung spüre die Folgen durch steigende Preise und sinkende Kaufkraft. Konsultationen. Präsident Nicu Șordan hat die politischen Parteien zu offiziellen Konsultationen über die Ernennung eines neuen Premierministers eingeladen. Die Gespräche beginnen am Montagmorgen. Jede Delegation erhält eine Stunde Zeit, um ihre Regierungspläne vorzustellen. Den Auftakt machen Vertreter der PSD, gefolgt von den Delegationen der AUR, der PNL, der USR und der UDMR. Auch die Fraktion der nationalen Minderheiten sowie Abgeordnete von SOS Rumänien und der Partei POT nehmen teil. EU-Mittel. Die Europäische Kommission hat die vierte Zahlungsanforderung Rumäniens im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sollen in die Digitalisierung von Verwaltung, Gesundheitswesen und Bildung sowie in soziale Infrastruktur, Energie und Verkehr investiert werden. Die Entscheidung muss nun noch vom Wirtschafts- und Finanzausschuss der Europäischen Union bestätigt werden, bevor die Gelder nach Bukarest überwiesen werden können. Rumänien wird damit insgesamt fast 13 Milliarden Euro aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds erhalten haben, mehr als 60% der dem Land zugewiesenen Mittel. Ermittlungen. In Rumänien ist eine internationale kriminelle Gruppe zerschlagen worden, die Nahrungsergänzungsmittel als Heilmittel gegen unheilbare Krankheiten verkauft haben soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft für Antiterrorismus und Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit. Der Gruppierung gehörten rumänische, moldauische, ukrainische, russische, bulgarische und polnische Staatsbürger an. Seit 2019 soll sie in Rumänien, anderen EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus Schäden in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro verursacht haben. Die mutmaßlichen Drahtzieher gründeten Scheinfirmen, um Produkte zu vertreiben, von denen viele nicht zum Verkauf zugelassen waren. Vermarktet wurden sie ausschließlich online über rund 200 Webseiten. Mitarbeiter von Callcentern gaben sich teilweise als Ärzte oder Experten aus. In Rumänien wurden 6 Personen vorläufig festgenommen, in Polen 3 weitere in Untersuchungshaft genommen. Gegen 10 Personen wird weiterhin in der Republik Moldau ermittelt. Das zentrale Lager wurde in Bulgarien entdeckt, wo große Mengen der Nahrungsergänzungsmittel sichergestellt wurden. Korruption. Der Leiter der rumänischen Zollbehörde, Mihai Savin, steht für 60 Tage unter gerichtlicher Aufsicht. Zuvor war er von der Direktion zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität festgenommen und von der Staatsanwaltschaft beim obersten Berufungsgericht in Bukarest verhört worden. Ihm wird Urkundenfälschung und Beihilfe zur Verwendung gefälschter Dokumente vorgeworfen. Laut Ermittlern soll er rückwirkend einen Dienstauftrag ausgestellt haben, damit einer seiner Mitarbeiter seinen zuvor eingezogenen Führerschein behalten konnte. Auch ein Berater und ein weiterer Beamter wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Savin war vor 4 Monaten von Premierminister Ilie Bolojan zum Präsidenten der rumänischen Zollbehörde im Rang eines Staatssekretärs ernannt worden. Zuvor hatte er leitende Funktionen in mehreren wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung inne. ESC. Rumänien hat sich gemeinsam mit 9 weiteren Ländern für das Finale des Eurovision Song Contest in Wien qualifiziert. Die Entscheidung fiel nach dem Halbfinale am Donnerstagabend. Alexandra Capitonescu und ihre Band standen als Dritte auf der Bühne und lieferten mit dem Titel Choke Me nach Einschätzung von Fachkritikern einen elektrisierenden Auftritt. Bereits am Dienstag hatte sich auch die Republik Moldau im ersten Halbfinale für das Finale qualifiziert. Die Ergebnisse des Halbfinales wurden in diesem Jahr jeweils zur Hälfte durch das Publikumsvoting und nationale Jurys bestimmt. Und abschließend das Wetter. In Rumänien steigen die Temperaturen weiter an und liegen für Mitte Mai auf vergleichsweise hohem Niveau. Im Westen des Landes und in den Gebirgsregionen bleibt der Himmel überwiegend bewölkt. Dort werden kräftige Regenfälle und Gewitter erwartet. Die Höchstwerte am Freitag liegen zwischen 17 und 25 Grad. In Bukarest scheint dagegen die Sonne, hier klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International. Bleiben Sie dran, es folgen die Hintergrundberichte.
Es geht nun weiter in unserem Funkjournal. Für den ersten aktuellen Beitrag war Daniela Budo verantwortlich. Die Europäische Kommission hat eine neue Zahlung aus dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan für Rumänien in Höhe von 2,6 Milliarden Euro nicht rückzahlbarer EU-Mittel gebilligt. Nach Angaben der Brüsseler Behörde habe Rumänien in mehreren Bereichen Fortschritte erzielt, darunter bei der Steuerreform, der Verringerung der Umweltverschmutzung sowie bei Reformen in Justiz, Gesundheitswesen und Bildung. Im Steuerbereich habe Bukarest die Gesetzgebung so geändert, dass das System gerechter und wirksamer werde, mit weniger Bürokratie und klareren Regeln für Unternehmen und Steuerzahler. Nach Angaben des amtierenden Investitionsministers Dragoș Puslaru wurde der 4. Zahlungsantrag, der Reformen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder, zur Dekarbonisierung, Digitalisierung und zur Überarbeitung des Steuersystems umfasst, ohne finanzielle Korrekturen genehmigt. Puslaru erklärte auch, wie es nach der Billigung weitergeht. Nach der Entscheidung der Kommission wurde die Bewertung an den Wirtschafts- und Finanzausschuss weitergeleitet. Wir rechnen am 27. Mai mit dem Abschluss des Verfahrens, am 5. Juni mit der endgültigen Entscheidung des Rates. Dann wird das Geld an Rumänien ausgezahlt. Die Änderung des Besoldungsgesetzes für den öffentlichen Dienst gehört zu den Verpflichtungen Rumäniens und ist eine der wichtigsten Reformen im Plan, von denen der Zugang zu EU-Geldern abhängt. Das erklärte der amtierende Ministerpräsident Ilie Bolojan. Er verwies darauf, dass es in den vergangenen Jahren willkürliche Gehaltserhöhungen oder Gerichtsentscheidungen gegeben habe, die das Besoldungssystem erheblich verändert hätten. Laut Bolojan brauche es mehr Transparenz und klare Regeln, weil die Personalausgaben derzeit in keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten des Staatshaushalts stünden. Unsere Einschränkungen hängen damit zusammen, dass der Anteil der Lohnsumme am Bruttoinlandsprodukt nur knapp über 8% liegen darf. Heute liegen wir bei 8,1%. Deshalb können wir diesen Anteil in den kommenden Jahren nicht mehr weiter erhöhen, weil wir es uns schlicht und einfach nicht leisten. Nicht, weil jemand es nicht will.
Effektiv, nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea.
Mit der Genehmigung des vierten Zahlungsantrags liegt der Umsetzungsstand des nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans inzwischen bei mehr als 60%. Rumänien muss noch rund 10 Milliarden Euro über die Zahlungsanträge 5 und 6 abrufen, um den Plan abzuschließen. Insgesamt wird er mit mehr als 21 Milliarden Euro finanziert, davon rund 13,5 Milliarden Euro als Zuschüsse und der Rest als Darlehen mit günstigen Zinsen. Da der Mechanismus Ende dieses Jahres ausläuft, müssen die Mitgliedstaaten alle verbleibenden Etappen und Ziele bis August 2026 erfüllen und ihre letzten Zahlungsanträge bis Ende September 2026 einreichen. Das betont die Europäische Kommission.
Der zweite Hintergrundbericht im Funkjournal. In Rumänien beginnen am Montag die offiziellen Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung. Präsident Nicos Ciordan lädt die Parlamentsparteien zu Gesprächen ein, nachdem die bisherige Regierung vor 2 Wochen durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde. Ziel ist es, möglichst rasch eine stabile Mehrheit für ein neues Kabinett zu finden. Mehr dazu im Beitrag von Corina Krister. Ich bin Alex Terescu. Rumäniens Präsident Nicos Ciordan hat die im Parlament vertretenen Parteien für Montag zu offiziellen Konsultationen über die Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten eingeladen. Hintergrund ist der Sturz der Regierung von Ilie Bolojan vor 2 Wochen, nachdem sie ein Misstrauensvotum verloren hatte. Eingebracht worden war dieses ausgerechnet vom früheren Koalitionspartner PSD, gemeinsam mit der populistischen und ultranationalistischen Partei AUR. Für die Gespräche im Präsidentenpalast steht jeder Delegation 1 Stunde zur Verfügung, um ihre Vorstellungen für eine künftige Regierungsbildung darzulegen. Präsident Dan hat bereits klargemacht, dass er nur einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ernennen werde, der nachweislich auf eine Mehrheit im Parlament zählen kann. Zugleich zeigte sich das Staatsoberhaupt überzeugt, dass die innenpolitische Krise in Rumänien in eine pro-westliche Richtung gelöst werde, und zwar innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums. Nach seinen Worten werde er jede Regierungsoption danach beurteilen, ob bereits eine tragfähige parlamentarische Mehrheit ausgehandelt worden sei. Aus den bisherigen Gesprächen und den öffentlich bekannten Positionen der Parteien ergebe sich nur eine begrenzte Zahl realistischer Mehrheitsoptionen. Experimente mit Ministerpräsidentenkandidaten ohne gesicherte Unterstützung werde es daher nicht geben. Gleichzeitig schloss Dan die Möglichkeit eines technokratischen Ministerpräsidenten oder einer Expertenregierung nicht aus. Ein solches Szenario habe durchaus Chancen, erklärte er. Währenddessen suchen die Parteien weiter nach einem Ausweg aus der politischen Krise. Die Nationalliberale Partei und die Partei Rettet Rumänien, die gemeinsam mit dem Demokratischen Ungarnverband derzeit die Übergangsregierung tragen, haben beschlossen, ihre politischen Positionen künftig enger abzustimmen. Gemeinsam bilden sie nun die größte politische Gruppe im Parlament. Beide Parteien erklärten außerdem, nicht länger mit der Sozialdemokratischen Partei zusammenarbeiten zu wollen. Der amtierende Ministerpräsident Ilie Bolojan signalisierte zugleich Bereitschaft, erneut für das Amt nominiert zu werden, falls es den Sozialdemokraten nicht gelingen sollte, eine neue Regierung zu bilden. Nach seiner Darstellung habe seine Partei durch den Bruch mit den Sozialdemokraten ihr politisches Selbstbewusstsein zurückgewonnen. Dennoch gibt es innerhalb der Liberalen weiterhin Stimmen, die für einen Verbleib in der Regierung plädieren. Die Sozialdemokraten führen ihrerseits Gespräche mit der ungarischen Minderheitenpartei, mit der Fraktion der nationalen Minderheiten sowie mit unabhängigen Abgeordneten und Senatoren, um eine parlamentarische Mehrheit zu sichern.
Nach Angaben der stellvertretenden PSD-Vorsitzenden Lia Olguța Vasilescu strebt die Partei weiterhin ein Bündnis mit proeuropäischen Kräften an. Der Ausgang der Verhandlungen sei jedoch offen. Auch der Ungarnverband will die Position am Wochenende festlegen. Der Rat der Parteivertreter entscheidet dann über das Mandat für das Treffen mit dem Präsidenten. Bevorzugt werde nach wie vor eine Neuauflage der bisherigen Regierungskoalition. Die nationalistische Partei AUR erklärte unterdessen, sie sei bereit, unter bestimmten Bedingungen Regierungsverantwortung zu übernehmen. Mehrere ihrer Abgeordneten signalisierten außerdem Unterstützung für jede Regierung, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, sofern diese ein wirtschaftsfreundliches Maßnahmenpaket vorlege. Auch die Partei Pace Întâi România kündigte an, jede Regierung zu unterstützen, die Maßnahmen im Interesse der Bürger ergreife.
Sie hören Radio Rumänien International. Das globale Dorf.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Das globale Dorf von Corinna Criste. Das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay spiegelt die strategische Ausrichtung Brüssels wider, seinen wirtschaftlichen Einfluss auszuweiten und neue Märkte in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Weltwirtschaft zu sichern. Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist es kürzlich am 1. Mai vorläufig in Kraft getreten, bis zur abschließenden Ratifizierung durch das Europäische Parlament. Es sieht den schrittweisen Abbau von Zöllen für über 90% der zwischen den beiden Blöcken gehandelten Waren vor und erschließt neue Märkte für europäische Exporte, die nach Angaben der EU-Beamten deutlich wachsen könnten. Gleichzeitig hat das Abkommen Kontroversen ausgelöst und europäische Landwirte auf die Straße getrieben. Professor Dr. Sergio Mishkoyu von der Fakultät für Europastudien und Direktor des Zentrums für internationale Zusammenarbeit der Babesh-Bolyai-Universität erklärte dazu: Wir sprechen de facto von einem Abkommen, das langfristig ein großes Freihandelsabkommen sein wird, das eine Diversifizierung sowohl der Exporte als auch der Importe der Europäischen Union ermöglicht, vor allem insofern, als die Europäische Union abhängig war und nach wie vor abhängig ist, ja sogar monodependent von bestimmten Rohstoffimporten aus Staaten, die der Europäischen Union gegenüber zunehmend weniger freundlich gesinnt sind, um es nicht anders auszudrücken. Damit ist in erster Linie Russland gemeint, aber auch China. Unter diesen Umständen kann dieses Abkommen auch für Rumänien eine Chance darstellen, denn die Verflechtungen sind äußerst eng. Man darf nicht nur auf die direkten Auswirkungen schauen, also darauf, wie viele rumänische Unternehmen nach Paraguay exportieren werden, denn dann werden uns die Zahlen, die da kommen, sicher nicht sonderlich beeindrucken. Man muss aber beispielsweise auf ganze Produktionslinien schauen, auf die Tatsache, dass etwa deutsche, italienische, ja sogar französische Unternehmen, obwohl Frankreich kein großer Befürworter dieses Abkommens ist, von Ersatzteilen, Arbeitskräften und verschiedenen Komponenten profitieren, die in Rumänien produziert und von Rumänien in diese Länder exportiert werden. Diese Länder wiederum beziehen Teile aus Lateinamerika. Praktisch erlaubt dieses Abkommen einer geschlossenen, deutlich besser zusammenarbeitenden Europäischen Union, als sie es früher tat, davon zu profitieren. Und die Nebeneffekte, wenn man so will, hängen ohnehin mit der Diversifizierung der Märkte und den makroökonomischen Veränderungen auf Weltebene zusammen. Dieser europäische Protektionismus, der in den vergangenen 30 Jahren so funktioniert hat, wie er eben funktioniert hat, hat offensichtlich eine Grenze erreicht, und das zeigt sich besonders in diesem recht vernachlässigten Bereich, nämlich der Landwirtschaft. Für Rumänien sind die Auswirkungen des Abkommens gemischt. Es gibt sowohl wirtschaftliche Chancen als auch Risiken für bestimmte Sektoren. Zu den Vorteilen zählen das Potenzial für wachsende Industrieexporte, Chancen für den Hafen Konstanza sowie günstigere Rohstoffe für bestimmte Industrien. Auf der anderen Seite liegt das Hauptrisiko für Rumänien im Druck auf die Landwirtschaft. Rumänische Landwirte kämpfen ohnehin schon mit hohen Kosten, Preisvolatilität, Wettbewerb innerhalb der EU und Finanzierungsschwierigkeiten. Sollte das Abkommen vollständig ratifiziert werden, würde ein Markt von über 700 Millionen Verbrauchern entstehen. Werden die Vorteile dieses Abkommens in allen europäischen Staaten gleichermaßen spürbar sein? Professor Dr. Sergio Mișcoiu sagte dazu: Die auf neuen Märkten erzielten Wettbewerbsvorteile werden sich niemals gleichmäßig oder auch nur annähernd ausgewogen auf alle Länder der Europäischen Union verteilen. Doch verschiedene Bereiche und Teilbereiche werden stärker profitieren als andere, und es kommt darauf an, dass wir wissen, wo wir uns in dieser neuen Konstellation zu positionieren versuchen. Betrachtet man beispielsweise die Automobilindustrie, hat Deutschland dieses Projekt maßgeblich unterstützt, da die europäischen Märkte gesättigt sind, der Wettbewerb vor allem aus China erheblich ist und Lateinamerika ein riesiger Markt mit bislang hohen Importbeschränkungen gegenüber Deutschland und generell der Europäischen Union war. Das neue Abkommen könnte hier eine große Öffnung ermöglichen. In diesem deutschen Automobilmarkt leisten wir einen bedeutenden Beitrag, denn wir liefern sowohl Komponenten und Teilkomponenten als auch eine beachtliche Zahl von Arbeitskräften in dieser Branche, in Rumänien und sogar in Deutschland. Es gibt also diese Effekte, die am Ende für jene Länder einen Mehrwert schaffen können, die freiwillig und, wie ich sagen würde, klug an diesen Abkommen teilnehmen. Während das Abkommen europäischen Unternehmen einen erleichterten Zugang für Automobile, Industrieanlagen, Pharmaprodukte, Technologien und Dienstleistungen bietet, bedeutet es für die Mercosur-Länder einen erweiterten Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Rind- und Geflügelfleisch, Soja, Erze und kritische Rohstoffe. Kritiker des Abkommens verweisen auf die Regelungen im Bereich der Pestizide in Mercosur und darauf, dass südamerikanische Produzenten deutlich niedrigere Kosten haben. Billige Importe, so ihre Argumentation, könnten die europäische Landwirtschaft schädigen. Darüber hinaus bestehen Bedenken, dass importierte Produkte nicht denselben strengen Regeln genügen werden, die für europäische Landwirte gelten, was zu ungleichem Wettbewerb führen kann. Nicht zuletzt warnen mehrere Umweltorganisationen, dass das Abkommen die Abholzung im Amazonasgebiet zur Ausweitung der Landwirtschaft und Rinderzucht beschleunigen könnte.
Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până-la. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus, am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar mai cu mine. Când simt că nu mai pot, iau viața ca pe un joc. Joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea,
știu ce va urma. Dar tot nimic nu cer. Ridică mâinile să atingă stelele. Sus până la să visez, să zbor, să-mi vin orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dar tot nimic nu cer. Ridică mâinile să atingă stelele, sus până la
für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International.
Abwesenheit von über 200 Jahren ist er nun ganz offiziell zurück in den rumänischen Wäldern. Der Elch. Genauer gesagt handelt es sich um 4 Tiere, ein Männchen und 3 Weibchen, die vor kurzem im Naturpark Vânătorneamț eingetroffen sind. Sie stammen aus spezialisierten Zentren in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und wurden im Vorfeld streng ausgewählt, um eine bestmögliche und sichere Eingewöhnung zu garantieren. Mehr zu diesem Thema hören Sie in einem Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Ola. Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein war der Elch, der in alten historischen Schriften oft auch unter dem Namen Plotun erwähnt wird, ein ganz gewohnter Anblick in der heimischen Tierwelt. Das aktuelle Projekt zur Wiederansiedlung dieser Art hat ein klares Ziel. Es geht um den Erhalt der europäischen Artenvielfalt und darum, die natürlichen Lebensräume wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Aktuell befinden sich die Tiere noch in einer einmonatigen Quarantäne, in der sie von Fachleuten ständig beobachtet werden. Wenn alles gut verläuft, dürfen die 4 Elche bald in ein 180 Hektar großes Freigehege umziehen. Touristen werden dann die Möglichkeit haben, die Tiere zu beobachten, allerdings ausschließlich aus einer sicheren Entfernung. Dieser massive Pflanzenfresser wird in Fachkreisen gerne auch als Ökosystemingenieur bezeichnet. Er nimmt direkten Einfluss auf die Waldlandschaft und schafft völlig neue Mikrolebensräume für Pflanzen, Insekten und Vögel. Sebastian Cătănoiu, der Direktor des Naturparks Vânătorneamț, erklärt, welche essentielle Rolle die Rückkehr dieser Art für Rumänien spielt.
Nicăieri în țară nu există exemplare în captivitate sau în semilibertate.
Bisher gab es nirgendwo in Rumänien Elche, weder in Gefangenschaft noch in Halbfreiheit, weshalb dieser Schritt einfach notwendig war. Der Elch erfüllt im Ökosystem eine absolut einzigartige Funktion. Als großer Pflanzenfresser ernährt er sich vor allem von Sträuchern und den Trieben verschiedener Holzarten. Auf diese Weise hält der Elch auf ganz natürliche Weise das Gleichgewicht zwischen dichten Waldflächen und offenen Landschaften aufrecht. Der Elch gilt als der größte Vertreter aus der Familie der Hirsche. Er besticht durch seine imposante Statur, ist perfekt an kaltes Klima angepasst und gilt übrigens auch als hervorragender Schwimmer. Anders als bei anderen Wiederkäuern besteht seine Ernährung zu einem großen Teil aus jungen Trieben und der weichen Rinde von Bäumen wie Weiden oder Pappeln. In Gefangenschaft wird dieser Speiseplan noch mit Äpfeln und Karotten ergänzt. Experten warnen jedoch ausdrücklich, auch wenn Elche oft einen sehr friedlichen und gutmütigen Eindruck machen, bleiben es extrem starke und unberechenbare Wildtiere. Ein direkter Kontakt mit Menschen muss daher unbedingt vermieden werden. Das Projekt im Landkreis Nemz ist eine absolute Premiere für den Erhalt der Artenvielfalt im modernen Rumänien. Gleichzeitig bietet es der Wissenschaft die seltene Gelegenheit, das Verhalten der Tiere aus nächster Nähe zu studieren. Diese Initiative ist ein weiterer großer Schritt für den nationalen Tierschutz und sie knüpft nahtlos an ein Erfolgsmodell an, das bereits vor 14 Jahren im selben Naturpark mit der erfolgreichen Wiederansiedlung des Wisents begonnen hat.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International.
In der heutigen Ausgabe unserer Rubrik machen wir Halt in der Region Muntenien im Süden Rumäniens. Wir werden die Sängerin Maria Krnec als Gast haben. Geboren im Jahre 1953 in der Gemeinde Perschinar im Kreis Dâmbovița, demselben Ort, der dem Land auch den großen Sänger Ion Doronescu geschenkt hat, gehört Maria Krnec zur goldenen Generation der rumänischen Volksmusik, deren Lieder über die Jahre im Gedächtnis des Publikums bleiben. Nach dem ersten Lied, Foicică Verdea Bobului, hören wir nun weiter, la fântână, la izvor. In eine einfache Familie geboren, hätte Maria sich nie vorgestellt, dass sie die Gipfel des Erfolgs erreichen oder dass die Musik sie in die weite Welt führen würde. Sie ist die jüngste von 5 Geschwistern und ihre Eltern vermittelten ihr Disziplin und die Liebe zu den Menschen. Die einfache Kindheit wurde durch die Zuneigung der Eltern vollständig ausgeglichen und Maria lernte Schlichtheit und Aufrichtigkeit zu schätzen. Nach dem Abschluss des Gymnasiums in Kampolong-Muschel kehrt Maria Körnec in ihr Heimatdorf als Lehrerin zurück. Ihren ersten musikalischen Erfolg erzielte sie 1969, als sie landesweit den ersten Platz belegt und den Titel einer Preisträgerin beim Wettbewerb der Gymnasial- und Berufsschüler gewinnt. In den nächsten Minuten hören wir Maria Körnec mit einem Liebeslied, und zwar ihrem Vater Mândran Sat. Auch wenn sie zu einer bekannten Persönlichkeit geworden ist, hat Maria Krnec nie vergessen, woher sie kommt und wem sie ihren Erfolg zu verdanken hat. Sie belegte bei nationalen Musikwettbewerben stets den ersten Platz, was sie dazu motivierte, am einzigen im Fernsehen übertragenen Wettbewerb, Flora Dingeldina, teilzunehmen. Nachdem sie dort im Jahre 1979 den ersten Platz im ganzen Land gewonnen hatte, war Maria überglücklich und spürte die Berufung zur Musik. Von da an folgten zahlreiche Auftritte, Radioaufnahmen, die damals für die Veröffentlichung von Schallplatten entscheidend waren, Fernsehauftritte sowie viele Live-Konzerte. Ihr Debüt beim Rundfunk gibt sie mit Liebesliedern, aber auch mit Hora und Srba-Tänzen aus dem Gebiet Dembovica. Später nimmt sie die ersten Lieder für ihr zukünftiges Album bei Elektrekord auf, zusammen mit der Gruppe unter der Leitung des Meisters Ion Albesteanu. Sie arbeitet mit renommierten Orchestern und Folklore-Ensembles aus Rumänien zusammen und tritt neben bekannten Namen in großen Folklore-Veranstaltungen auf. Weiter bringen wir das Lied De Narfidorul pe Lume. Maria Krnec kann sich mit einer wertvollen Sammlung rühmen, auf die sie sehr stolz ist und die sie mit großer Sorgfalt pflegt. Sie besitzt über 100 Volkstrachten. Darunter befinden sich sowohl moderne, stilisierte Stücke als auch sehr, sehr alte Trachten. Diese bemerkenswerte Sammlung, die im Laufe eines ganzen Lebens mit viel Liebe zusammengetragen wurde, wird zusammen mit ihren außergewöhnlichen Liedern an die kommenden Generationen weitergegeben. Zum Abschluss unserer heutigen Rubrik laden wir Sie ein, das Lied Florile de Primavera zu hören.
Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Persönlichkeiten. Bemerkenswerte Lebensgeschichten.
Und zum Schluss hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Nicolae Milescu war eine der bemerkenswertesten rumänischen Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts, ein Diplomat, Gelehrter und Entdecker, dessen Leben und Leistungen tiefe Spuren in der Geschichte der Entdeckung, Geographie und interkulturellen Diplomatie hinterließen. Bekannt für seine ausgedehnten Reisen, insbesondere nach China, verkörperte Milescu den Geist der Neugier und Anpassungsfähigkeit, der seine Zeit prägte. Sein Vermächtnis ist ein Zeugnis für den intellektuellen und kulturellen Austausch jener Epoche sowie für die Rolle des Individuums als Brücke zwischen verschiedenen Welten. Nicolae Milescu wurde 1636 im Fürstentum Moldau geboren, in einer von Unruhen geprägten Zeit in Osteuropa. Sein genauer Geburtsort ist nicht bekannt, vermutlich jedoch im Kreis Vaslui. Milescus Familie gehörte dem niedrigen Bojarenstand an, was ihm Zugang zu Bildung und Verbindungen verschaffte, die seine Karriere später prägen sollten. Er studierte an der Akademie von Konstantinopel, wo er sich in die griechische, lateinische und slawische Sprachen sowie in Theologie, Mathematik und Philosophie vertiefte. Diese umfassende Ausbildung ermöglichte es ihm, in Diplomatie und Wissenschaft außergewöhnliche Erfolge zu erzielen. Seine frühen intellektuellen Bestrebungen brachten ihm die Gunst moldawischer Herrscher ein, und bald war er in Verwaltungs- und diplomatische Missionen eingebunden. Milescus diplomatische Laufbahn war geprägt von einer Mischung aus Erfolg und Kontroversen. In der Moldau diente er unter mehreren Fürsten und navigierte durch die volatile politische Landschaft der vom Osmanischen Reich dominierten Region. Seine literarischen und administrativen Fähigkeiten hoben ihn hervor, doch seine Ambitionen und Verwicklungen in Intrigen führten schließlich zu seiner Verbannung. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten begab sich Milescu in den Dienst des russischen Zarenreichs unter Zar Alexei I. in den 1670er Jahren. Seine Mehrsprachigkeit und sein umfangreiches Wissen machten ihn zu einem unschätzbaren Berater des russischen Staates. In Moskau arbeitete er als Übersetzer und Berater, bis er eine der bedeutendsten Reisen seines Lebens antrat, eine Mission nach China. 1675 wurde Nicolae Milescu als Gesandter an den Hof der Qing-Dynastie entsandt, um handels- und diplomatische Beziehungen auszuhandeln. Diese Mission im Auftrag von Zar Alexei I. spiegelte Russlands wachsende Interessen an Verbindungen mit Fernost wider. Milescus Reise nach Peking war außergewöhnlich und umfasste tausende von Kilometern durch Sibirien, die Mongolei und China. Seine Route führte ihn durch unbekanntes Terrain und lieferte wertvolle geografische und ethnografische Einblicke. Die Expedition dauerte mehrere Jahre, während derer Milescu seine Beobachtungen sorgfältig dokumentierte. Sein detailliertes Reisetagebuch, bekannt als Reise nach China, zählt zu den frühesten und umfassendsten europäischen Berichten über China im 17. Jahrhundert. Es beschreibt die Geographie, Kultur, politische Struktur und das Alltagsleben des Qing-Reiches und bietet einen seltenen Einblick in eine Gesellschaft, die den Europäern weitgehend unbekannt war. Milescus Werk war nicht nur ein Reisebericht, sondern auch ein Beweis für sein wissenschaftliches Talent. Er fügte Kartenmessungen und Beobachtungen über Naturphänomene hinzu und vereinte die Rollen von Diplomat, Geograf und Wissenschaftler. Seine wissenschaftlichen Arbeiten zeigen ein tiefes Engagement in den religiösen und philosophischen Debatten seiner Zeit. Eines seiner bedeutendsten Werke ist die Psalter mit Erklärungen, eine poetische Übersetzung der Psalmen ins Rumänische. Dieses Werk zeigt sein literarisches Talent und sein Bestreben, religiöse Texte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In Russland übersetzte er theologische und wissenschaftliche Texte ins Kirchenslawische, wodurch er zur Verbreitung von Wissen und zur Überbrückung kultureller Unterschiede beitrug. Seine Sprachkenntnisse und intellektuelle Neugier machten ihn zu einem Pionier der interkulturellen Verständigung. Nikolai Mileskus Errungenschaften wirken auf mehreren Ebenen nach. Als Entdecker erweiterte er die geografischen und kulturellen Horizonte seiner Zeit und lieferte unschätzbare Informationen über den fernen Osten. Sein Reisetagebuch beeinflusste nachfolgende Entdecker und Kartografen und trug zum Verständnis Asiens in Europa bei. Als Diplomat spielte Mileskus eine Rolle in der Gestaltung der russischen Außenpolitik, insbesondere in den Beziehungen zu China. Obwohl seine Mission in Peking keine unmittelbaren Durchbrüche erzielte, legte sie den Grundstein für zukünftige diplomatische Bemühungen zwischen den beiden Reichen. Mileskus Leben veranschaulicht zudem die Mobilität und Anpassungsfähigkeit von Individuen in der frühen Neuzeit. Trotz politischer Umbrüche und persönlicher Rückschläge gelang es ihm, verschiedene kulturelle und politische Umfelder zu meistern und in jedem einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.